ihr Lieben, und herzlich willkommen beim Warpcast. Heute mit mir, Dominik. Chris ist nicht dabei. Und das bedeutet zum Ersten, ich habe Romina wieder dabei.
Hallo, ihr Lieben.
Und wenn ich hier bin und Romina hier ist, bedeutet das, ihr seid bei Cineholics 3. Wir haben es geschafft. Wir haben den nächsten Film geschaut in unserer unermüdlichen Jagd. 101 Science-Fiction-Filme, die man gesehen hat, durchzugucken. Und wir sind immerhin jetzt schon bei Nummer 3.
Yay!
Fast komplett die Liste, aber das ist ja schon mal was. Und wir haben eine unglaubliche Änderung dieses Mal, denn nicht nur ich bin in Wiesbaden und Romina ist in Berlin,
sondern ich bin auch hier in Wiesbaden. Wir sitzen uns nämlich jetzt gerade gegenüber.
Wir zeichnen kurz nach Weihnachten auf und hatten jetzt echt mal die Möglichkeit, den Film zusammenzuschauen. Also so in leiblicher Co-Präsenz auf derselben Couch. Das war unfassbar.
Ja, erzähl mal, was für ein Film?
Ja, wir haben Aelita geguckt. Und das bedeutet, wir haben wieder einen Riesensprung gemacht vom letzten Mal. Da hatten wir Himmelskibet von 1918. Den Film, hört den Podcast von der letzten Folge, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dieses Jahr sind wir schon im Jahr 1924 und haben einen Film aus Russland. Der Film ist von einem, ja, absoluten Pionier des russischen Kinos, habe ich gelesen. Ich habe sonst überhaupt keine Ahnung, wer ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, noch so ein Fact. Also heute ist ein bisschen spontan. Wir haben uns beide jetzt nicht so krass drauf vorbereitet, sondern einfach mal losgeguckt und werden einfach gleich über unsere Eindrücke sprechen. Aber ich habe mich heute nicht über den Regisseur informiert und über den geschichtlichen, Rahmen, Background. Aber ja, das kriegen wir trotzdem gut hin.
Jawohl, wir haben insoweit ein paar Root Facts und ansonsten werden wir dieses Mal wirklich eine First Impression geben, denn wir haben ihn beide jetzt wirklich gerade eben geguckt. Nur in aller Kürze, der ist von einem Herrn namens Jakov Alexandrowitsch Protasanov. Und wie gesagt, soll, sagt die Wikipedia, ein Pionier des russischen Kinos sein, ist Ende des 19. Jahrhunderts, 1881 in Moskau geboren und 1945 in Moskau verstorben. Vielleicht fast noch ein bisschen interessanter als der Regisseur ist, dass es eine Verfilmung eines Romans von Alexei Nikolajewitsch Tolstoi ist. Achtung, ne, wenn wir jetzt Tolstoi hören, das ist so ein bisschen in Deutschland, wie wenn man sagt, man hat was von Mann gelesen. da gibt's mehrere. Ne, das ist natürlich nicht Leo Tolstoi, ne, der große Literat, sondern das ist ein entfernter Verwandter von ihm, der im 20. Jahrhundert viel verfasst hat.
Aber die sind verwandt, ja?
Die sind verwandt, okay. So wie noch einige andere Tolstois, die auch literarische Werke zum Besten gegeben haben in Russland. Und das ist eben einer davon, aber nicht Leo Tolstoi, sondern Alexei Tolstoi. Der hat den Roman davon verfasst, Anfang der 20er Jahre, was natürlich in Russland mega spannend ist, weil wir hier junge sowjetische Revolution noch, ne? Und so muss man den Film auch gucken.
Okay, jetzt nur eine ganz, ganz wirklich kurze Zusammenfassung, weil der Film, man merkt, dass es eine Literaturverfilmung ist, weil da so viel Story ist drumherum und ganz viele Nebenhandlungen. Ganz kurz, es ist ein Ingenieur, der Experimente macht, weil er zum Mars fliegen möchte.
Jawohl, er will einen Treibstoff erfinden, der ist mit seinem Schiff, das er zusammen mit einem Freund konzipiert hat, zum Mars bringen will und er forscht eben an dem Treibstoff.
Und er hat eine Freundin, oder sind die verheiratet? Das weiß ich jetzt gar nicht.
Ich glaube,
die sind nicht verheiratet. Die Natascha, eine ganz hübsche, und die bekommen einen neuen Mieter, weil es irgendwie also in dem Haus, oder? Weil es viele Flüchtlinge gibt.
Ja, wir haben Wohnraumknappheit in Moskau Anfang der 20er Jahre und die ganzen Sowjets organisieren das Wohnen. Ne? Also ganz viele werden aufs Land umgesiedelt und einige Bürger werden eben in die Stadt geholt, weil man sie dort benötigt.
Auf jeden Fall ist dann dieser Ehrlich, hieß der, glaube ich, oder? Der zieht dann da ein, aber das ist irgendwie so ein Arschloch, der irgendwie ganz viele Intrigen spinnt und
Und ein Kapitalist vor allem. Er ist ein böser Kapitalist. Er sucht seinen eigenen Vorteil und ermöglicht Luxus, organisiert illegale Bälle, wo dem Luxus gefrönt werden kann und so weiter, bestiehlt jeden, wo er das irgendwie kann. Ja, der ist so richtig das böse Bild.
Ja, also man mag den wirklich nicht, wenn man den sieht. Und dann der Ingenieur, jetzt weiß ich gar nicht mehr seinen Namen, Los oder irgendwie so?
Losch.
Okay, ja. Losch.
Mit L-O-S-J geschrieben,
ich ja. Ich sag einfach der Ingenieur. Und der checkt, also er sieht Sachen, die eigentlich nicht passieren, dass seine Frau sich irgendwie in diesen blöden Typen verliebt oder dass die irgendwas haben, aber es stimmt gar nicht. Und dann begibt er sich auf eine Arbeitsreise für 6 Monate und dann kommt er wieder und hat einen Traum, oder?
Ja, und träumt von Aelita, der Herrscherin auf dem Mars, die ihn durch eine erfundene Maschine beobachten kann. Und ja, er kommt zurück, lange Rede kurz, er ist super eifersüchtig und denkt, er hat seine Frau in flagranti mit ehrlich erwischt, was gar nicht stimmt, sondern er hat den Schatten von einer anderen Frau, ist auch egal. Auf jeden Fall schießt er auf sie und haut dann ab und begibt sich dann in diese Traumwelten, reist in dieser Traumwelt dann wirklich zum Mars und trifft da Aelita, die aber dann später, da wird's auch so ein bisschen psychedelisch, immer wieder verschwimmt mit Natascha. Und der Prototyp Sowjet, der natürlich auch der strahlende Held in der Geschichte ist, der mit ihm dann zum Mars reist, der löst dann auch noch die Oktoberrevolution auf dem Mars aus und da ist ein großes Hallo auf dem Mars und ganz viel durcheinander. Und dann kommt er durch seine Gedankenwelt in die Wirklichkeit zurück, erkennt, dass er sie zum Glück nicht getroffen hat mit dem Schuss und entschuldigt sich und dann ist alles wieder gut.
Und dann verbrennt er seine ganzen Aufzeichnungen von diesem Treibstoff.
Jawohl, und möchte nicht mehr nach den Sternen greifen, sondern als guter Sozialist, ein guter Architekt sein und beim Aufbau des neuen Russlands helfen und das Lehrstück ist vollendet und alles großartig.
Okay, end of story.
Ja.
Also
in super Kürze, ne? Wie gesagt, das ist eine Literaturverfilmung, es passiert echt viel.
Ja.
Aber nur so, dass ihr einen ganz groben Überblick habt,
aber wie es
so
geht. Der Film geht fast 2 Stunden, oder? Also 110 Minuten oder so?
Ja, er geht, warte mal, er geht 120 Minuten in der zugänglichen Version. Eigentlich ist er 111 lang. Aber die zugängliche DVD-Version, die es gibt und auch die ihr auf YouTube finden könnt, kommt nachher in die Shownotes rein, das geht knapp 80 Minuten. Das ist ein bisschen gekürzt, aber das ist wohl so die gängigste Version des Filmes auch gewesen.
Also ich dachte so, oh Gott, 2 Stunden russischer Stummfilm, oh mein Gott. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir ihn zusammengeguckt haben und wir das so ein bisschen kommentiert haben und so immer so Witze gemacht haben, ging es dann eigentlich voll, weil ich mich so mental drauf vorbereitet habe. Ja. Ja, aber trotzdem lang.
Also ja, er hat trotzdem echt Längen und er ist stellenweise leider echt unübersichtlich.
Vor allem, weil es halt so nah an der Literaturfassung ist. Und das, also ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass so ein paar Nebenhandlungen, die waren gar nicht wichtig, die hätte man gar nicht zeigen müssen. Und man hat diese, also vor allem sieht man den Mars bei dieser Traumsequenz, die ich übrigens auch nicht als Traumsequenz wahrgenommen habe. Ich war dann kurz verwirrt, ist das jetzt so Traum oder Realität? Also letzten Endes fliegt er ja nie zum Mars, also es findet ja nur in seinem Kopf statt. Und man sieht auch schon davor so ein paar Mal so ein paar Einstellungen im Mars, also von Aelita, von dieser Königin, kann man sagen, oder?
Mhm.
Und ich dachte irgendwie, der Film heißt Aelita, es geht um den Mars und irgendwie habe ich mich darauf vorbereitet, dass der halt, keine Ahnung, 2 Drittel des Filmes auf dem Mars spielen, aber er fliegt erst nach über 1 Stunde dorthin, also in der Traumsequenz. Und ich würde sagen, man sieht den Mars so, keine Ahnung, 1/5 oder 1/4 des Films, oder?
Mhm, ja, sowas, Viertel. Also ich würde mal grob schätzen, so eine gute Viertelstunde vom Film wirklich ist wirklich auf dem Mars.
Also sau wenig.
Sau wenig eigentlich, ja. Und das ist in der Hinsicht schade, weil der Mars echt optisch aufwendig gemacht ist, also abgefahrene Kostüme, abgefahrene Bühnenbilder. Wenn ihr es seht, werdet ihr sehen, glaube ich, warum wir sagen Bühnenbilder, weil es wirklich szenisch sehr stark darauf hinweist, dass man irgendwie in einem großen Theater oder so gedreht hat und das wirklich wie ein Bühnenbild auch aufgebaut hat. aber toll gemacht und da hätte ich eigentlich gerne noch mehr von gesehen.
Ja, genau, deswegen ist mir das aufgefallen, weil es wirklich nicht viel war, aber das sind irgendwie so, sag ich mal, geometrische Formen, so viele Dreiecke und Kreise und also, ja, sah schon cool aus, es waren so riesige Bauten und man sieht direkt, dass es ein Bühnenbild ist, also wirklich auf der Bühne in einem großen Theater.
Ja, und da merkt man auch so, dass die Kunst aus den 20ern da wirklich auch ein Vorbild ist und es ist ja auch so, wenn man heute, wenn einem irgendwie noch dieser Film über den Weg läuft, sind es eigentlich die Filmplakate mit den Kostümen und den Bühnenbildern vom Mars. Das ist wirklich was, was irgendwie die Zeit überdauert hat und wofür man irgendwie vielleicht diesen Film noch kennen kann oder wo ihr die Chance habt, vielleicht doch auch schon mal was davon gesehen zu haben. Und das ist eigentlich ein recht kleiner Teil des Films.
Ja, genau. Das hat mich halt so gewundert, weil genau diese Elite, also die Königin, wie man sie halt sieht auf diesen Plakaten, dass sie einfach nicht so viel zu sehen ist. Das fand ich ein bisschen schade. Dafür, dass es halt die Reise zum Mars ist.
Ja, genau.
Die man übrigens auch nicht sieht. Hattest du ja vorhin gesagt, man sieht nur, wie sie also ganz kurz irgendwie in dieser Rakete oder was auch immer irgendwie losfliegen und auf einmal da sind und man sieht aber die Reise an sich gar nicht.
Ja, das ist für den Science-Fiction-Fan ganz bitter. Wir haben eine Reise zum Mars und man sieht zwar so die Skizzen vom Raumschiff und das ist übrigens ein Kugelraumer. Liebe Perry Roden-Fans, es ist eine Kugel, es kommt vielleicht aus Russland, wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall, man sieht die Skizze und man sieht, wie sie dann daran bauen, aber auch immer nur so in Teilen. Und dann sieht man den Start und diese Startsequenz ist ohne Witz eine halbe Sekunde lang. Das sind vielleicht, ich weiß es nicht, 10 Frames oder so des kompletten Films, wo man diese Startsequenz sieht. Dann sieht man nur noch das Innere des Raumschiffs. Und wenn sie auf dem Mars landen, ist das wirklich nur so eine flammende Kugel, die in das Modell auf dem Mars reinschießt. Und dann ist es auch wieder vorbei. Also von der eigentlichen Reise und dem Raumschiff sieht man praktisch nichts.
Mhm. Und vom Mars sieht man nur, sag ich mal, den Palast oder wie man es auch immer nennen möchte. Und wenn sie da kurz landen und sie und Aelita so aus dem Fenster schaut, ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, da war das wie so eine Pappstadt. Also wie so, als hätten die so aus Pappe so, sag ich mal, die Hochhäuser und was auch immer so gebaut. Das sah also ein bisschen billig aus.
Ja, ein bisschen billig, aber halt trotzdem abgefahren, wo ich mir dann trotzdem noch denke, boah, das ist so fantasievoll, wie sie sich den Mars überlegt haben. Ich hätte trotzdem gerne mehr davon gesehen. Also ich sag mal, so in vielen Filmen dann so aus den 30ern, wo das ähnlich gemacht ist, da sieht das oft sogar schlechter aus als das, was sie da gemacht haben. Die haben sich echt Mühe mit dem Mars und dem ganzen Design gegeben. Und man sieht es leider ziemlich wenig. Aber hey, also auf der Habenseite, es ist cool, wir hätten nur gerne mehr davon gesehen.
Also, was mir noch aufgefallen ist, generell die Rolle der Frau. Die Königin Aelita, die kann eigentlich nicht wirklich regieren, weil er ist dieser Ältestenrat oder auch dieser eine, der dieses Gerät gebaut hat, um auf die Erde zu schauen. Und das sind halt auch alles nur Männer. Und sie kann nicht so richtig ohne sie was machen. Und sie darf auch eigentlich nicht durch dieses Gerät schauen, was gebaut wurde. Aber ihre Zofe, also ich nenne sie jetzt mal so, ihre Assistentin, I don't know, die war übrigens mein Lieblingscharakter, weil ich fand die irgendwie witzig. Die hat immer so Grimassen gemacht und ihr so geholfen, so, du musst da jetzt hin. Und dann tötet sie den einen Typen, damit sie wieder durch das Rohr schauen kann. Und die ist halt irgendwie witzig, also ja,
die hat auch immer so einen geilen Gesichtsausdruck irgendwie drauf, dass sie die ganze Zeit da mega Spaß hat und irgendwie total eigentlich so durch das Ganze so durchführt. Ich habe manchmal so ein bisschen so eine
Hofner-Assoziation,
die so durch das Stück führt und eigentlich genau weiß, was die ganze Zeit abgeht und aber einen Heiden Spaß dran hat. Ja, die Rolle der Frau ist irgendwie interessant. Wir haben lustigerweise auch wieder die Hauptdarstellung bei der Natascha, die auch wieder dieses total krasse Augen-Make-up hat, ne? Wie wir das auch bei Himmels Keyboard
schon hatten. Ja, stimmt. Die sah ja irgendwie auch ähnlich, jetzt wo du sagst.
Ja, wo noch krasser irgendwie betont wird. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, um die Frauen alle unterscheiden zu können, dass man direkt weiß, aha, das ist der weibliche Hauptcharakter.
Obwohl die Frau von dem Bösen, von dem Antagonisten, die sah da irgendwie minimal ähnlich. Aber egal. Ja, also man hat sie trotzdem irgendwie unterscheiden können.
Ja, aber ne, Stilmittel der Zeit, aber sehr auffällig, wenn man sich das anschaut.
Aber was ich auch irgendwie blöd fand, ist, dass der Ingenieur einfach nicht mit Natascha redet so und sie fragt, ey, hast du da was mit dem am Laufen? Und einfach so von seinen Indizien einfach denkt, ja, das ist jetzt so, also so, das ist irgendwie lächerlich.
Ja, also das muss man ehrlicherweise sagen, das Problem des Filmes hätte man mit einem Gespräch lösen können.
Ja.
liebe Männer, was ist los mit euch? Aber ja, sonst hätten wir das Drama nicht und wir brauchen das Drama für den Film. Und ja, das zwirbelt sich so ganz stark auf. Ich finde auch leider, dass dieser Übergang von der Traumszene zu kurz ist, weil ich persönlich das sehr mochte. Auch für euch nochmal zur Erklärung bildlich. Wir haben eine kurze Szene, wo es so ist, dass er dann in eine Verkleidung überwechselt seines Freundes, der vorher schon verschwunden ist. Und dann als der weiterspielt, und damit wird der Traum eingeläutet, dass man ihn kurz vor einem Spiegel quasi an so einem Make-up-Tisch sieht und er sich die Perücke aufsetzt und danach übernimmt der andere Schauspieler und er ist dann quasi in perfekter Maske. Aber das geht so schnell und das ist so kurz, dass man das leider gar nicht merkt. Und da hat irgendwie meines Erachtens der Film nicht so die richtigen Prioritäten gesetzt, was man vielleicht etwas länger hätte in Szene setzen müssen und was etwas kürzer.
Weil das so wichtig für den Film ist. Also diese es arbeitet ja darauf hinaus, dass es zu dieser Traumsequenz kommt. Und ich habe dann Dominik dann, während wir den Film geguckt haben, so gefragt, ist das jetzt gerade noch Realität oder nicht? Und das ist ja die wichtigste Stelle. Und weshalb man es auch nicht so versteht, ist, weil am Anfang schon ein paar Mal so kurze Sequenzen von Aelita zu sehen sind. Und da weiß man jetzt auch nicht. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Realität. Die ist da auf Mars und schaut auf den und so. Also deswegen habe ich das nicht verstanden. Also hätte man das ruhig ein bisschen irgendwie ausarbeiten können.
Ja, vielleicht hätten wir noch ein bisschen besser vorbereitet sein müssen und ich hätte mir auch das Buch mal noch reinpfeifen sollen. Ich könnte mir vorstellen, weil ja am Schluss auch dann die Aelita und die Natascha so als Figuren in seinem Hirngespinst verschwimmen, dass das im Buch vielleicht auch so ein bisschen so ist, dass dann nicht immer so klar ist, was er träumt und was Wirklichkeit ist. Aber wie gesagt, da können wir jetzt nur mutmaßen. Nur leider tatsächlich dieser Übergang, wo ganz klar ist, aha, und jetzt wechselt das und dieser Traum geht los. Der ist leider wirklich nicht gut gelöst. Später dann, wie gesagt, wo das so ineinander übergeht, ne, wo immer so Schnittwechsel sind, wenn die Aelita dann wieder zu Natascha wird und umgekehrt, das fand ich ziemlich gut gelöst. Und es gibt eine ganz tolle Szene mit einem wirklich guten Schnitttrick, wo er die Maske abnimmt und dann ist da plötzlich der andere Schauspieler. Und das ist aber so nahtlos gelöst, dass man überhaupt nicht sieht, dass es ein Schnitttrick ist, finde ich. Das ist sehr, sehr gut gemacht für die Zeit. Aber ja, ist wirklich so ein bisschen Prioritätensetzung bei dem Film, die mir da fehlt.
Ja, das stimmt. Also das wäre wirklich cooler gewesen.
Wo ich mir dann so denke, boah, das könnte für mich eins der absoluten Film-Highlights aus der Zeit überhaupt sein. Ich könnte ihn richtig gut finden. Und das schafft er dadurch am Ende dann doch nicht.
Also ich finde, er hätte kürzer sein müssen. Die ganze Vorgeschichte ist einfach zu lang. Und es wäre einfach mehr Zeit auf Mars, also um einfach da auch die Welt kennenzulernen. Und was mir auch aufgefallen ist, durch diese geometrischen Formen, die vielleicht so ein bisschen suggerieren, dass auf dem Mars alles so geordnet ist und so. Aber ist es ja dann eigentlich nicht, weil sie kommen und bringen trotzdem die Revolution. Und anscheinend sind die Arbeiter ja dann nicht zufrieden, wenn sie das auch durchsetzen. Das fand ich auch noch interessant. Und was auch lustig ist, ganz am Anfang, die Leute auf dem Mars oder die Marsianer kennen Küssen nicht, oder? Das war doch in den Untertiteln zu lesen oder so. Und dann sieht Aelita ganz am Anfang, wie der Ingenieur Natascha küsst und dann versucht sie ihrem Helfer da, der da arbeitet, dann so zu küssen, zu verkumpfen. Aber finde ich irgendwie witzig.
Ja, es ist halt, ne, am Ende des Tages ist es wirklich ein sowjetisches Lehrstück und sie bringen zwei Dinge auf den Mars. Und der Mars ist vorher kalt und beutet die Arbeiter aus und es gibt dieses Establishment von alten weißen Männern. Das ist eigentlich ganz interessant gelöst, dass man sagen kann, okay, wir haben diese Frau, die aber eigentlich
nichts machen kann.
Ja, also, die so eine Galionsfigur ist und die aber eigentlich nichts zu sagen hat. Ne, wir haben du herrschst, aber wir regieren.
Ja, ja.
Ne, kommt. Und das ist ganz gut gemacht, ist auch sehr interessant. Und dann kommen eben die Sowjets auf den Mars und befreien die Arbeiterschaft und setzen dieses Establishment ab und bringen die Liebe. Ne? Also vorher gibt es keine Liebe auf dem Mars.
Ja, aber es gibt Eifersucht.
Ja.
Das war nämlich zu lesen. Und dann macht das so viel Sinn. Also, weil Liebe kommt ja mit Eifersucht auch zusammen irgendwie. Das würde eigentlich Sinn machen, wenn die beides, also wenn die gar nichts davon kennen, sag ich mal, Gefühle und dass die von der Erde gebracht werden. Aber
ja, gute Frage.
Aber es gibt halt nur dann schlimme, nein, nicht schlimme Sachen, aber...
Vielleicht kommt aber auch diese Eifersucht erst so richtig, weil Alita, dadurch, dass sie auf die Erde schaut, die Liebe der Menschen überhaupt erst kennt.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Das macht nicht so richtig Sinn, ne?
Nee, also es stand, ja. Also es stand, dass die Marsianer die Eifersucht schon kennen. Irgendwie sowas stand dann im Titel. Naja, ist egal. Auf jeden Fall bringen sie Love und,
Freiheit und Brüderlichkeit und, die Revolution.
Aber es hat mich einfach sehr gestört, dass Alita die Königin ist und die Galionsfigur und aber nicht wirklich regiert und dann die alten weißen Männer das Sagen haben und dieser eine Typ, der auch vom Ältestenrat ist und dieses Gerät gebaut hat, diese Maschine, dass er dann noch mit einem Schlüssel dann die Tür zufahren lässt, damit Alita bloß nicht zu diesem Ding kann und das ist irgendwie lächerlich, weil sie ist die Königin. Hat sie nicht das Sagen? Nein.
Ja, nee, hat sie nicht. Und ja, ich weiß es, ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich ganz cool, weil ja dann der Wechsel ist, dass die Revolution sie ja dann auch an die Macht bringt und dieses Establishment ablöst.
Ja.
Aber es sind halt wieder, und das hatten wir ja beim letzten Film schon so bemängelt, dass die Frauenrollen so passiv sind.
Ja, ne? Ja.
Und das haben wir, finde ich, noch stärker als auf Mars, auf der Erde, dass eigentlich die Frauen nur durch dieses Intrigenspiel von dem Ehrlich, von diesem Kapitalisten ja, so manipuliert werden und bewegt werden, aber die Frauen selber sind komplett passiv. Ne? Sind eigentlich auf der Erde nur die Männer, die wirklich agieren.
Ja, aber auf dem Mars ja genauso.
Auf dem Mars also im Endeffekt
ist,
auch.
Ja. Ist der Zeit geschuldet, würde ich mal sagen. Aber ja, finde ich ein bisschen blöd.
Ja. Wollen wir so ein bisschen Resümee ziehen? Also ich fange vielleicht einfach mal an. Ich glaube, ich fand den Film schon ziemlich stark und ich glaube auch, dass der für die Zeit ein echt starker Film ist. Man merkt, ne, Literaturverfilmung und es ist echt irgendwie ein bisschen zu viel Handlung für zu wenig Film. Es entstehen aber trotzdem Längen und das, was man gerne länger gesehen hätte, ist dann zu kurz.
Ja.
Also, ne, Prioritäten haben wir vorhin schon gesagt. Aber ich finde ihn enorm stylisch. Also wirklich so, was sie so für die Zeit da aufgefahren haben an hier Rüstungen und diesen abgefahrenen Outfits und wirklich diese enormen Bühnenbilder, die sie da für den Mars gebaut haben. Das finde ich ziemlich cool und das finde ich auch irgendwie was, weshalb ich finde, dass es trotzdem noch irgendwie sinnvoll ist, sich den Film anzuschauen, irgendwie wertig. Und ich muss sagen, ich finde es für heute auch irgendwie abgefahren, sich wirklich nochmal so ein sowjetisches Lehrstück als Film auch nochmal anzugucken und nochmal so zu merken, wie anders das eigentlich ist und so einen Film zu schauen, den es heute in der Form einfach dann auch nicht mehr gibt.
Ja, nee, ich stimme dir dazu. Ich fand also einfach der Aufwand, man sieht, wie viel Aufwand, wie viele Statisten auch teilweise da zu sehen sind. Also das ist schon cool. Also da steckt viel dahinter. Aber ja, trotzdem ein bisschen lang und ja, die Geschichte. Also ich hätte einfach gerne in Mars gesehen mehr.
Ja,
also auf jeden einfach Fall. Das Leben dort, weil das auf der Erde kennen wir.
Und ich glaube, also sie hätten wirklich, ne? Also der, meinetwegen hätte der sogar noch 20 Minuten länger sein können, aber dann hätten sie die Geschichte ein bisschen durchgängiger erzählen können. Weil das fand ich zum Teil wirklich anstrengend, wie schnell manchmal etwas erzählt worden ist. Und dann war schon wieder ein Wechsel. Und dann andere Sachen haben dann aber wieder 10 Minuten gedauert, wo ich mir denke, okay, das hättet ihr jetzt auch in einer Minute erzählen können.
Ja, aber dann, also 20 Minuten länger finde ich jetzt nicht. Ich finde, es hätte einfach viel wegbleiben können, sodass der rote Faden so richtig da zu sehen ist und einfach durchgängig ist irgendwie die Story. Ja.
Mhm. Ja.
Okay, also was würdest du sagen von einem wie die? Was für eine Bewertung?
Ich sag mal, boah, wie gesagt, also er ist schon auch gut und so, es fällt mir gerade schwer, den einzuordnen, aber ich gebe dem Mann 6,5, weil der ist schon nicht, also wir haben viel zu meckern gehabt und auch filmisch nicht mehr so gut, aber ich gebe dem schon ein bisschen Kultstatus und ich kann echt anerkennen, dass der für die Zeit ein sehr, sehr gut gemachter Film ist. Deswegen, also, ja, 6,5 am Schluss.
Ja, ich glaube, ich würde eine 6 sagen, einfach so.
Ja, ich meine, das ist, ja, das ist so der erste Film, wo ich auch nicht so ein Fanboy bin, ne? Also bei den ersten zwei war ganz klar, oh ja, der ist so toll und was weiß ich. Und ich kann stellenweise bei dem Film auch sagen, das ist toll und das Artwork ist toll, aber da hat er leider echt Schwächen und manchmal fällt es ein bisschen schwer, den zu gucken.
Aber was mir dann wiederum auch aufgefallen ist, du meintest ja auch, das ist eine sehr gute restaurierte Version. Das fand ich irgendwie schön, also jetzt im Gegensatz zu den anderen zwei Filmen konnte man hier, sage ich, bildlich einfach mit den Augen besser folgen, weil es einfach viel klarer war und also noch so gut erhalten ist.
Ja, da kann ich noch mal ein kleines bisschen Nerdwissen raushauen. Russland hat ein sehr gutes Filmarchiv, auch aus den 20er Jahren schon. Das hat leider Frankreich und viele andere Länder dann mit guten Filmproduktionen ein bisschen später erst angefangen. Und das erklärt, dass viele Filme da gut restauriert werden konnten oder eben in Filmrollen noch gut erhalten sind und jetzt so langsam digitalisiert werden. Das ist echt ganz cool und das dürfen wir bei diesem Film auch genießen, dass der von einem sehr guten, sehr gut erhaltenen Originalmaterial digitalisiert worden ist. Übrigens auch die YouTube-Version. Also auch die YouTube-Version, die ihr finden könnt, ist relativ gut bildlich. Die kann man sogar auf dem großen Fernseher relativ gut gucken. Und ja, das ist wirklich stark. Das ist auch ein großer Unterschied zu den letzten zwei. Das finde ich auch. Also bei Himmels Keyboard sogar die Version, die man auf DVD kriegt, ist natürlich einfach angegriffen mittlerweile. Und bei Georges Méliès ist es einfach ultra traurig, dass es so viele Filme gar nicht mehr gibt, weil er die selber angezündet hat, der Kerl. Oder weil die Nitro-Filme nicht mehr in Ordnung sind. Und hier haben wir wirklich so einen Film, der ist top erhalten, der ist gut restauriert und der wird dann so auch erhalten bleiben. Weil jetzt gibt's die digitale Version, die wird nicht mehr schlechter.
Ja. Ja, das ist echt cool. Und noch einmal zum Kostüm von Aelita, das war echt, echt cool. Also sehr, sehr stylisch und kann ich verstehen, warum sie auf allen Plakaten zu sehen war. Also ich glaube, heutzutage wäre das immer noch super stylisch. Also so krass Fashion.
Ja. Ohne Witz, macht gerne einfach mal eine Bildersuche auf Google und guckt euch mal die alten Filmplakate und so zu dem Film an. Ich finde es wirklich tolles Artwork, ist wirklich cool. Allein das kann man sich mal anschauen. Wie gesagt, wenn man da dann Bock drauf hat, gerne auch den Film mal schauen. Wie gesagt, Link kommt in die Shownotes, ist auf YouTube guckbar. Man kriegt auch relativ gut DVD-Versionen auf Amazon und so weiter, nur keine deutschen. Keine Angst, es gibt welche mit Untertiteln dann und also auch deutschen Einblendungen, das ist auch gut zu gucken, aber das Menü ist kyrillisch, deswegen.
Ja, stimmt.
Aber das kann man mit dem Google Translator relativ einfach da rausfinden, was dann da Deutsch bedeutet und dann seid ihr in einem sehr gut geführten Film drin. Deswegen für Freunde des festen Mediums, die DVD kriegt man relativ ohne Probleme. Es bedarf nur ein kleines bisschen Detektivarbeit, was da die deutschen Untertitel sind.
So, jetzt schau doch mal bei IMDb.
Ja, wir sind abgeglitten gerade. So, wir hatten 6,0 von dir, 6,5 von mir und es sind genau 6,5.
Okay, ich glaube, ich muss dir einen ausgeben oder so.
Ja, gut, wobei, also ich glaube tatsächlich bei dem Film, es war absehbar, dass der so in dem Spektrum landet, weil er genug Fans hat, aber sicherlich auch genug Leute, die den eben blöd fanden. Und dann trifft man sich in so einem guten Mittelwert. Aber es sind, ja, 6,5 bei immerhin auch 2,6 tausend abgegebene Ratings bei IMDb, also auch durchaus ein halbwegs realistischer Wert. Und ja, das ist auch fair für den Film. Aber ich glaube auch, viele Leute würden den auch eher noch schlechter bewerten. Und sicherlich einige Leute, die dann eben genrespezifisch mehr drauf abfahren, die den Kult da drin sehen und so weiter, die würden den halt besser bewerten, dann treffen wir uns da am Ende. Aber auch ich sogar, der ein relativ großer Fan auch von so ein bisschen schwieriger zu gucken in alten Filmen ist, der hat schon so seine Schwierigkeiten.
Aber dafür muss ich sagen, fand ich es jetzt nicht so schwer, ihn zu gucken. Also es ging wirklich voll. Also auch wenn er jetzt so lang war. Also es war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich schlaf ein.
Ja, also ich glaube, da gibt's auch später dann so bei russischem Epochalkino, da gibt's echt noch andere Geschichten, wo dann die Filme 3 Stunden lang gehen und was weiß ich. Das geht schon und wie gesagt, ihr seid absolut herzlich eingeladen, wenn wir euch jetzt ein bisschen angefixt haben, euch ein bisschen interessiert haben, euch den mal anzugucken. Es ist wirklich ganz spannend.
Und PS, Aelitas Augenbrauen sind sehr interessant.
Ja. Vielleicht auch ein bisschen Zeichen der Zeit und auch wieder ein bisschen abgefahrenes Design einfach.
Oder auch also, wieder im Kommen, würde ich sagen.
Ja.
Also.
Ne, die Frida Kahlo Augenbraue ist wieder deutlich mehr am Start. Was machen wir nächstes Mal? Ich blätter mal in unser schlaues Buch rein. 101 Science-Fiction-Filme, die man gesehen haben sollte, bevor das Leben vorbei ist, herausgegeben von Stephen J. Schneider. Ne? Film Nummer 1, den wir geschaut haben, war Die Reise zum Mond von Georges Méliès. Dann hatten wir Film Nummer 2, Himmelskiebet von Holger Madsen. Jetzt hatten wir Aelita. Und als nächstes ist dann Paris qui dort von René Clair. Französischer Film, relativ kurzer Film, der geht nur ein paar 20 Minuten.
Ah, cool.
Ja, also quasi ein Film-Quickie, aber das wird das, was wir als nächstes besprechen. Das wird auch nochmal einer sein, der frei auf YouTube verfügbar ist. Also ihr seid wieder herzlich eingeladen, das mitzuschauen. Und in der nächsten Folge reden wir dann über den.
Coolio, dann macht's gut.
Ja, tschüss ihr Lieben, schaut die Filme, schaut gerne nochmal die letzten Filme aus den letzten Folgen, hört euch dann die Folgen an und wenn wir euch jetzt nicht abgeschreckt haben, sondern vielleicht interessiert haben, guckt euch Aelita an.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ist eine Golem Media Produktion.